Wenn man nicht wirklich sicher weiß, welches Gehalt ist für diese Stelle vorgesehen, dann ist die Gefahr, ich verkaufe mich entweder unter Wert oder ich schieße mich ins Aus, weil ich zu viel verlange, die ist einfach zu groß.
Hallo und herzlich willkommen bei Coachgeflüster, dem Podcast des Inqua-Instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker und ich spreche hier mit ExpertInnen zu Themen rund um berufliche Neuorientierung. Mein heutiger Gast ist Marisa Adenaff, Inqua-Karrierecoach aus Bad Harzburg. Neben ihrer Tätigkeit als Coach ist Marisa auch Rhetoriktrainerin und spezialisiert auf erfolgreiche Gesprächsführung und Präsentation. Marisa ist bereits zum dritten Mal bei mir im Podcast. Heute geht es um das Thema Gehaltsverhandlungen. Wie kannst du dich auf eine Gehaltsverhandlung gut vorbereiten? Was solltest du unbedingt vermeiden? Und was tun, wenn du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst? All das werden wir adressieren. Marisa, schön, dass du wieder bei Coachgeflüster dabei bist.
Hallo lieber Johannes, ich freue mich sehr dabei zu sein und schön, dass du mich nochmal eingeladen hast zu diesem ganz besonderen Thema. Ich merke halt immer wieder bei meinen Klienten und Klientinnen, dass dieses Thema sehr angstbehaftet ist und ich hoffe einfach, dass wir mit dieser Folge heute den Klienten und Klientinnen da ein Stück weit die Ängste nehmen können und ein Stück weit mehr Selbstbewusstsein aufbauen können, damit sie in Zukunft da anders an das Thema rangehen.
Da bin ich total sicher, dass wir das machen. Die Folge haben wir beide ja auch so konzipiert oder geplant, dass sie wirklich so was sein soll wie ein Leitfaden zur Vorbereitung wirklich. Also der ganz praxisnah und praktisch orientiert ist. Das heißt, wenn du jetzt eine Gehaltsverhandlung anstehen hast und du sagst, du möchtest jetzt mal einen Podcast hören und dich dann vorbereiten, dann ist das genau die Folge, die du hören solltest, um eben selbst in die Reflexion zu kommen, nochmal zu checken, was muss ich alles vorbereiten. Und wir werden auch in ein Rollenspiel gehen, damit du das möglichst praxisnah dir vorstellen kannst.
Wunderbar. Sehr schön, Johannes. Ich würde hier gerne noch eines anmerken, bevor wir direkt starten. Und zwar müssen wir ein bisschen differenzieren. Es gibt zum einen die Gehaltsverhandlung in einem Vorstellungsgespräch eben und es gibt zum anderen nochmal die Gehaltsverhandlung, wenn ich in einem laufenden Beschäftigungsverhältnis bin. Und heute kümmern wir uns tatsächlich nur um die Gehaltsverhandlung im Vorstellungsgespräch. Das muss man so ein Stück weit unterscheiden, weil es eben einfach in der Vorbereitung dazu noch große Unterschiede gibt. Und vielleicht machen wir ja irgendwann nochmal eine Podcast-Folge zum Thema Gehaltsverhandlungen im laufenden Beschäftigungsverhältnis.
Ganz, ganz wichtiger Hinweis, sind sehr unterschiedliche Situationen. Viele unserer Klientinnen und Klienten sind ja Menschen, die gerade in der beruflichen Neuorientierung sind und deswegen auch auf Arbeitssuche und daher haben wir diesen Fokus gewählt.
Genau. Ja, Johannes, wir haben ja heute vereinbart, dass du eine bestimmte Rolle einnimmst, anhand derer wir uns so ein Stück weit orientieren. Und zwar hast du dir überlegt, dass du eine Teamleiterfunktion im Kundenservice anstrebst und dich auf diese Stelle bewerben möchtest. Und jetzt geht es tatsächlich ans Eingemachte. Wir haben nicht wirklich festgelegt, das wievielte Vorstellungsgespräch das ist. Vielleicht das gleich nochmal vorab. Normalerweise ist es so, dass im ersten Vorstellungsgespräch Grundsätzliches geklärt wird. Das heißt, wie ist der Nasenfaktor? Wie kommen wir hier zusammen? Sind wir uns sympathisch? Kann das funktionieren? Wir klären nochmal so ein paar offene Fragen. Und das Thema Gehalt wird da höchstens am Rande so ein bisschen angeschnitten, zumindest meistens. Meistens ist es so, dass da eine Zahl genannt wird, die steht dann so ein bisschen im Raum und im zweiten Vorstellungsgespräch wird darüber dann intensiv verhandelt. Für uns macht das heute nicht den großen Unterschied. Wir sagen einfach, du bist in einem Vorstellungsgespräch und dort verhandelst du über dein Gehalt als Teamleiter im Kundenservice. Ich würde ganz gerne vorab nochmal so zwei, drei Sachen dazu sagen, warum mir das Thema so wichtig ist. Ich merke halt, dass wirklich die Klienten mit diesem Thema Schwierigkeiten haben und das liegt an verschiedenen Gründen, die sie mitbringen und das ist natürlich auch immer individuell verschieden, so im O-Ton und bei allen kann ich allerdings raushören, dass es ganz, ganz stark darum geht, dass die Klienten Defizite haben, was ihren eigenen Marktwert angeht. Also das Know-how des eigenen Marktwertes, da wissen die einfach nicht genug drüber und wie finde ich das eigentlich raus, was mein Marktwert ist. Und das andere ist das fehlende Know-how bezüglich der eigenen Selbstvermarktung. Das heißt, wenn ich das weiß, ich kenne meinen Marktwert jetzt, wie transportiere ich das dann auch zielführend? Denn klar ist ja eins, wir wollen nicht nur eine Beschäftigung, die uns zufriedenstellt, einen Job, der uns Spaß macht, sondern wir wollen natürlich auch eine monetäre Gegenleistung dafür haben, die uns Wertschätzung einfach entgegenbringt. Denn das Geld, was wir bekommen, das ist eine Form von Wertschätzung, die wir erfahren. Ganz klar. Und da müssen wir uns auch nichts vormachen. Und das ist mittel- und langfristig eben auch ein Weg, um zufrieden im Job zu bleiben. Denn es nützt mir nichts, wenn ich das Gefühl habe, ich leiste eine wahnsinnig wertvolle Arbeit in einem coolen Job, der mir enorm Spaß macht, aber ich kratze ständig am Existenzminimum und weiß einfach, dass ich dafür nicht so bezahlt werde, wie ich bezahlt werden könnte. das macht dauerhaft schon was mit mir und das macht dauerhaft unzufrieden. Deshalb ist dieses Thema einfach ganz wichtig und entscheidend, weil es auch ganz viel damit zu tun hat, für mich selbst einzustehen und mir das auch zu nehmen, was mir zusteht, in Form von monetärer Wertschätzung.
Absolut. Kann ich nur bestätigen, ist auch mein Eindruck, den ich im Coaching habe. Und es muss ja noch nicht mal das Existenzminimum sein. Es kann ja auch einfach sein, dass ich das Gefühl habe, für das, was ich hier leiste, springt nicht genug auf der anderen Seite dabei raus an monetärer Wertschätzung. Ein Faktor, den ich gerne noch so hinzufügen möchte, vielleicht kratzen wir auch noch mal daran vorbei, dass viele KlientInnen so hinderliche Glaubenssätze haben zum Thema Geld.
Ja. Total.
Dass es fast so was Schmutziges hat, überhaupt nach Geld zu fragen und so. Und das kann natürlich auch ganz, ganz stark im Weg stehen bei der Frage Gehaltsverhandlung.
Total. Also Glaubenssätze wie über Geld spricht man nicht oder üb dich in Zurückhaltung, sei bescheiden. Die sind gang und gäbe. Das höre ich auch immer wieder von meinen Klienten und Klientinnen. Jetzt muss man dazu auch nochmal sagen, es gibt nochmal einen Unterschied, was Frauen und Männer betrifft. Ich erlebe das immer wieder, dass Klientinnen im Coaching größere Schwierigkeiten mit dem Thema haben, im Durchschnitt natürlich. Es gibt Ausnahmen, es gibt Frauen, die können sich wahnsinnig gut verkaufen, wahnsinnig gut verhandeln. In der Regel ist das nicht so. Es gibt auch viele Männer, die sagen, ich habe da große Probleme mit. Ich kann mich ganz schlecht anhand meines Wertes tatsächlich verkaufen. Ja, das gibt es auch. Im Durchschnitt muss ich aber wirklich sagen, es ist tatsächlich so, dass Frauen damit die größeren Probleme haben. Und deswegen freue ich mich, dass wir nachher auch noch ein Stück weit separiert von diesem allgemeinen Thema Gehaltsverhandlung darüber sprechen werden, warum oder woher das kommt, dass gerade Frauen so große Probleme damit haben und was wir Klientinnen da empfehlen können, wie sie sich vom Mindset her ein Stück weit anders aufstellen. Jetzt bin ich erstmal gespannt, was du mir erzählst und ich würde vorschlagen, wir gehen das Ganze ein bisschen strukturiert durch, lieber Johannes. Und zwar habe ich mir überlegt, wir gehen erstmal ganz allgemein in die Fragestellung, wie bereite ich mich überhaupt vor? Wie würdest du, wenn du weißt jetzt, du hast da diese Position als Teamleiter im Kundenservice, auf die du dich beworben hast, du wurdest eingeladen zu dem Vorstellungsgespräch und du weißt, jetzt geht's eben auch ums Geld. Wie würdest du dich ganz konkret auf die Gehaltsverhandlung vorbereiten?
Also erstmal würde ich mir Gedanken machen, was denn mein Ziel bei der ganzen Geschichte ist, also wie viel ich verdienen wollen würde. Was wäre zufriedenstellend für mich?
Ich mache dir mal direkt einen Vorschlag. Ich würde mit was anderem anfangen.
Okay, alles klar, okay.
Und zwar auch, damit du dein Mindset so ein bisschen anders aufbauen kannst von vornherein, würde ich dir empfehlen, fang an, dein eigenes Kompetenz- und Qualifikationsprofil zu erstellen. Und zwar jeder, der die beiden Podcast-Folgen zum Thema Vorstellungsgespräche gehört hat, der weiß schon so ein Stück weit, worum es jetzt geht. Es geht darum, dass ich mir meinen Lebenslauf einfach mal zur Hand nehme, meinen Lebenslauf schnappe, den nochmal selber durchgehe, mir nochmal vergegenwärtige, wer bin ich eigentlich, was kann ich eigentlich und was habe ich eigentlich so in den letzten Jahren gemacht? Denn das ist etwas, womit wir uns im Alltag relativ wenig auseinandersetzen. Und hier ist es absolut zielführend, wenn ich mir selber nochmal ganz detailliert klar mache, wie bin ich eigentlich von meiner Qualifikation und meinen Kompetenzen her aufgestellt? Und da würde ich dir empfehlen, dass du dich hinsetzt und dir mal überlegst, erstmal welche Qualifikation kann ich nachweisen, also erstmal in Form von meinem Studienabschluss wahrscheinlich, dann vielleicht noch gegebenenfalls Zusatzqualifikationen, Weiterbildungen, vielleicht sogar ganz konkrete Weiterbildungen, die jetzt für diese Position, auf die ich mich bewerbe, eine große Rolle spielen. Im weiteren Verlauf würde ich mir anschauen, was sind eigentlich so meine Kernkompetenzen, also was ist das, was ich einfach sowieso sehr gut kann, und zwar sowohl fachlich als auch sozial, ja, also Fachkompetenzen und Sozialkompetenzen. Und dann ein ganz wichtiger Punkt nochmal, was sind eigentlich meine USPs, also meine Unique Selling Propositions? Und da geht es darum, das ist immer so ein Stück weit die Antwort auf die Frage in einem Vorstellungsgespräch, Herr Juncker, helfen Sie uns doch mal, wir haben hier so viele geeignete Kandidaten für diese Stelle. Warum sollten wir uns denn ausgerechnet für Sie entscheiden? Ja, also diese Frage hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, der in einem Vorstellungsgespräch war. Und hier kommt es jetzt wirklich auf deine USPs an, also auf das, was dich von anderen Kandidaten abhebt. So, ich sehe, du lächelst ganz stark.
Meine spontane Reaktion im Moment wäre, die will ich aber mal sehen, die anderen geeigneten Kandidaten.
Du hast Ego.
Das würde ich auch nie sagen, aber weil ich denke, Fachkräftemangel, hallo? Seien Sie froh, wenn Sie jemanden finden. Okay. Aber dieses Spielchen, also wie du es gerade jetzt auch so formuliert hast, ne, da merke ich dann, dass ich immer mehr denke, wenn so agiert wird auf Unternehmensseite, Ich verstehe das natürlich, woher das kommt, aber gleichzeitig denke ich auch, es ist halt ein Spielchen, ne? Das zeigt es einfach auch nochmal wieder.
Ganz genau.
Und das Spielchen mitzuspielen ist eben auch so eine kleine Herausforderung, glaube ich, bei diesem Vorstellungsgespräch.
Total. Und gerade hier, gut, dass du das ansprichst, Johannes, mit dem Spielchen, weil gerade hier beim Thema Gehaltsverhandlung ist es noch mehr ein Spiel als allgemein im Vorstellungsgespräch. Denn wir dürfen eines nicht vergessen, das Gegenüber, nämlich der Personalentscheider oder der Personaler, je nachdem, wer uns da gegenüber sitzt, die sind geschult in puncto Gehaltsverhandlung, zumindest in der Regel. Da geht es dann um die Einwandbehandlung, da geht es um Argumente, da geht es eben um die Verhandlungstechnik und Taktik an sich, ja. Und deswegen, das ist ein Spiel. Und wir sollten das auch vom Mindset her nicht höher werten als unbedingt notwendig, um uns ein Stück weit auch diese Vorbehalte und Ängste selber zu nehmen und uns die Erlaubnis zu geben, ein Stück weit sicherer auftreten zu können. Spielen wir dieses Spiel einfach mit. Und spielen wir dieses Spiel, indem wir die Spielregeln anwenden. Und dazu gehört natürlich, dass wir sie erstmal kennen. Und dafür sind wir heute da, um aufzuklären, was sind die Spielregeln. Wir haben schon angefangen mit dem Kompetenz- und Qualifikationsprofil, damit wir ein Stück weit ein gutes Mindset annehmen können. Jetzt gehen wir mal daran, was du gesagt hast, lieber Johannes, vorhin. Du hast gesagt, ich muss natürlich wissen, was ist mein Ziel? Also konkret, welche Zahl strebe ich eigentlich an? Was ist eine Zahl, die ich in den Raum werfe? Was ist ein Gehaltswunsch, den ich mir vorstelle? Und da würde ich dir gerne den Tipp geben, leg nicht nur eine Zahl fest, sondern leg drei Zahlen fest. Das eine ist dein Minimum. Und hier geht es nicht um das Existenzminimum, so dass du sagst, okay, wenn ich das verdiene, sagen wir mal 40.000 Euro, dann darf aber auch die Waschmaschine nicht kaputt gehen, sonst habe ich ein Problem. Ein Minimum im Punkto Gehaltsverhandlung ist immer der Betrag, für den ich immer noch motiviert arbeiten würde. Es wäre zwar wenig, aber ich wäre immer noch motiviert, zur Arbeit zu gehen. Ich wäre nicht frustriert, weil ich wüsste, ich werde monetär nicht wertgeschätzt, sondern ich weiß, es ist wenig, aus welchen Gründen auch immer, aber ich bin immer noch motiviert. Das ist ein Minimum. Das nächste ist genau das Gegenteil. Das ist mein Wunschgehalt. Und das bedeutet, immer noch in einem realistischen Rahmen natürlich, ja. Also es sollte sich schon noch in einem Rahmen halten, von dem ich ausgehen kann. Das kann bezahlt werden. Aber was ist ein Wunschgehalt? Was wäre eine Zahl, wenn mir die genannt wird, dass ich die bekomme, dass ich mir sagen würde, wow, ich habe alles richtig gemacht, mich hier zu bewerben, das ist top. Das toppt wirklich alles, was ich mir vorgestellt habe, das ist super. Ja, also womit wärst du rundherum zufrieden? Und dann gibt's noch eine dritte Zahl, das ist dann eine Alternative zu diesen beiden. Und das ist eine Zahl, die liegt nicht etwa in der Mitte, sondern die setzt sich zusammen aus deinem Minimum in Zahlen. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt gesagt, 40.000 Euro wäre mein Minimum. Das möchte ich in Zahlen haben plus Alternativen. Sonderleistungen, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, mehr Urlaubstage, Homeoffice-Möglichkeit, vielleicht Geldwertevorteile, vielleicht Prämien, Boni, Sonderleistungen, Aktienanteile, Jobticket, Fitnessclubkarte, was auch immer. Und da ist es ganz wichtig, dass du dir im Vorfeld zweierlei Dinge überlegst oder recherchierst. Das eine kannst du dir überlegen, was wären denn tatsächlich Alternativen zum Bargeld, die ich wirklich präferieren würde, mit denen man mich wirklich reizen könnte. Was sind so Sachen, wo ich wirklich sagen würde, ja klar, wenn ich einen Firmenwagen bekäme oder wenn ich 3 von 5 Tagen Homeoffice machen dürfte oder wenn ich dafür mehr Urlaubstage bekäme, dann wäre das etwas, mit dem ich mehr als zufrieden wäre. Zum Beispiel, ja, das sind so Faktoren, die du dir erstmal allgemein überlegen kannst. Dann kannst du in die Recherche gehen, mit was wirbt denn dieses Unternehmen? Was sind denn so Leistungen, die das Unternehmen mir anbietet? Vielleicht manche stellen das schon auf der Homepage aus, dass sie damit werben. Wir haben hier immer den Obstkorb stehen. Gut, der Obstkorb würde mich jetzt nicht wahnsinnig reizen. Das finde ich ist eher eine Selbstverständlichkeit heute. Aber dass dann zum Beispiel gesagt wird, wir haben hier das Mensa-Ticket oder Jobtickets bei uns selbstverständlich oder es gibt ein Firmenfahrrad oder was auch immer es ist. Also das heißt, auch da nochmal in die Recherche gehen, das Unternehmen, bei dem ich mich bewerbe, kann ich da schon irgendetwas in Erfahrung bringen? Gute Anlaufstellen im Netz sind dann auch so Plattformen wie Kununu zum Beispiel. Da kann man sich schon mal informieren, was haben vielleicht Mitarbeiter, die derzeit im Unternehmen arbeiten oder ehemalige dazu zu sagen, was es dort an Positivem zu berichten gibt, neben all dem, was es vielleicht auch nicht so Schönes zu berichten gibt auf Kununu. Also das würde ich dir empfehlen, nicht nur eine Zahl, natürlich solltest du deine Zielzahl im Kopf haben und die natürlich auch avisieren. Du solltest allerdings, damit du einen gewissen Verhandlungsspielraum auch hast, solltest du diese drei Zahlen kennen.
Alles klar, super Tipps, perfekt. Wie kann ich denn überhaupt anfangen, rauszufinden, wie meine Spanne aussehen würde?
Wie würdest du es machen, Johannes?
Naja, ich würde einfach mal googeln und fragen, was verdient ein Teamleiter in Berlin? Also wo ich jetzt bin und wo ich vielleicht suche in meiner Stadt. Und dann würde ich auf Glassdoor oder auf StepStone oder auf solchen Plattformen wahrscheinlich einen Korridor finden.
Super. Gehaltscheck.de, Gehaltsvergleich.com, Glassdoor, Kununu, StepStone. Das sind so die gängigsten Plattformen, über die man da eigentlich auch in der Regel fündig wird. Ganz wichtig, dass du das ansprichst. Es geht natürlich darum, zu sagen, an welchem Standort sitze ich. Denn wenn ich da so eine Zahl bekomme, ist das natürlich immer so eine Spanne mit einem Durchschnittswert. Und da spielen jetzt ganz viele Faktoren noch eine Rolle. Kannst du ein paar Faktoren nennen, die noch ganz relevant sind?
Ja, auf jeden Fall. Also was das Unternehmen angeht, die Branche. Weil in manchen Branchen ist einfach mehr Geld vorhanden als in anderen.
Ja.
Dann, wie gewachsen das Unternehmen schon ist, wie die Gehaltsstruktur dort bereits ist. Also bei einem Konzern ist es anders als bei einem Startup.
Ganz genau.
Um es zu vereinfachen, wie viele Mitarbeitende sind in dem Unternehmen? Habe ich Personalverantwortung oder nicht? Habe ich Berufserfahrung oder nicht? Erfülle ich das Profil vollständig oder nicht? Also es sind ganz, ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen können, ob ich mich in diesem Korridor eher oben oder weiter unten verorte.
Ganz genau, ganz genau. Qualifikation spielt eine große Rolle. Welche Abschlüsse kann ich vorweisen? Vielleicht auch welche Zusatzqualifikationen bringe ich mit, die andere vielleicht eher nicht haben? Geht auch um sowas wie Fremdsprachenkompetenz. Es geht auch um sowas wie die berufliche, konkrete berufliche Erfahrung. Ist es zum Beispiel relevant, dass ich 4 Jahre Auslandserfahrung nachweisen kann, dass ich viel international gearbeitet habe, dass ich viel interkulturelle Kompetenz aufweise? Also, jetzt siehst du nochmal, wie wichtig das ist, dass ich mir vorher nochmal meine Erwerbsbiografie anschaue, mein Qualifikations- und Kompetenzprofil erstelle, ja, damit ich eben dieses Matching, also sogenanntes Matching herstellen kann zwischen dem Anforderungsprofil der Stelle beziehungsweise dem, was sich das Unternehmen vorstellt in einem geeigneten Kandidaten und dem, was ich mitbringe. Matching heißt ja immer, ich stelle eine Übereinstimmung her zwischen dem, was gefordert ist und dem, was ich mitbringe. Und wenn ich jetzt mal in einem Punkt dieses Anforderungsprofils zum Beispiel nicht hundertprozentig passe oder ich bringe das ganz einfach nicht mit, versuche ich immer ein Äquivalent zu finden oder eben einen Punkt, den ich vielleicht sogar mehr mitbringe, der gar nicht gefordert war. Und da kommen dann eben diese ganzen USPs, also meine Besonderheiten, meine Unique Selling Propositions oder Proposals ins Spiel. Deswegen nochmal zurück zum Anfang. Du siehst, wie wichtig das ist, dass ich gründlich in die eigene Vorbereitung meiner Selbstkenntnis gehe und mein Kompetenz- und Qualifikationsprofil gründlich erstelle.
Was wir ja sozusagen ein bisschen abnehmen im Coaching bei Inqua, also da bekomme ich ja das Kompetenzprofil High Profiling, das ich dann ganz spezifisch dafür nutzen kann. Also
ganz genau.
Da kann ich ja wirklich mit meinem Coach mich ideal drauf vorbereiten. Also das ist ein ganz großer Teil von Arbeit, der mir da sozusagen extern abgenommen wird.
Absolut richtig. Gut, dass du diese Schnittstelle nochmal erwähnst. Mit dem High-Profiling-Kompetenzprofil arbeite ich auch wahnsinnig gerne, wenn ich meine Klienten auf das Vorstellungsgespräch vorbereite. Ganz einfach, weil es eben schon vorgefertigt ist. Aber natürlich kann auch jeder ein eigenes Kompetenzprofil erstellen, was dann natürlich anders gelagert ist ein Stück weit, aber unabdingbar ist für die Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch und auch auf die Gehaltsverhandlung.
Absolut. Und ich denke, die Punkte, die wir jetzt gesagt haben, die Faktoren sind, wie sich das Gehalt zusammensetzt. Ich denke, das sind alles auch Sachen, mit denen ich nochmal auf meinen Lebenslauf gucken kann, um dieses Profil auch nochmal zu optimieren. Also bei welcher Frage kann ich was in die Waagschale werfen?
Ja, ganz genau. Was glaubst du denn, was zielführender ist, wenn du konkret diese Zahl, die du dir vorstellst, zuerst nennst? Oder ist es zielführender, wenn du versuchst, die Unternehmensseite dazu zu bringen, das vorgesehene Gehalt zuerst zu nennen?
Das ist eine super, super gute Frage und die ist gar nicht so einfach, finde ich. Ich habe dazu auch schon sehr überzeugende Argumente für beides gehört, muss ich dazu sagen. Also die einen sagen, die Zahl, die zuerst genannt wird, die ist so ein Anker in dem Gespräch, auf die beziehen sich dann, die so psychologisch geankert.
Genau.
Das andere ist, dass ja auch so eine Angst da ist, bei manchen Leuten, sich unter Wert zu verkaufen. Also, dass sie dann eine Zahl reingeben, wo viel mehr drin gewesen wäre.
Ja, Johannes, darf ich da gleich mal reingehen? Ich hatte vergangene Woche einen Klienten, da ist genau das passiert. Und das möchte ich ganz gerne als Beispiel reinbringen, weil da die Spanne einfach wirklich riesig war. Das ist jemand, der hat viel international gearbeitet, hochqualifizierter Mensch. Der hat sich auf eine Stelle im Bereich des internationalen Projektmanagements beworben. Und wir haben die Zahlen besprochen, die da realistisch sind, von denen wir ausgegangen sind, dass sie realistisch sind. Und er hatte sich dann dort vorgestellt. Und in dem ersten Gespräch ging es schon direkt um eine Zahl, die er mal nennen sollte. Ich hatte ihm empfohlen, dass er versuchen sollte, die Gegenseite zuerst, oder die Gegenseite ist hier eigentlich der falsche Begriff, also meinen Gesprächspartner zuerst diese Zahl nennen zu lassen. Ich empfehle das aus zwei Gründen. Das eine ist, man läuft der Gefahr zuwider, dass man sich unter Wert verkauft. Und zum anderen, man kann sich auch nicht ins Ausschießen, indem man eine zu hohe Forderung nennt, die einfach wirklich nicht mehr im Budget ist. Wobei man sich da wieder fragen muss, möchte ich diese Position dann tatsächlich haben. Aber sei das jetzt mal dahingestellt. Ich habe quasi diese beiden Knackpunkte ausgeschaltet, wenn ich mein Gegenüber zuerst fragen kann, welches Gehalt ist denn für diese Stelle vorgesehen? Ja. Und zum Glück hat er das in diesem Fall so gemacht, denn er hatte sich vorbereitet und lag dann mit seinem Gehaltswunsch bei 76.000. Und hat dann eben zuerst die Frage gestellt, welches Gehalt ist denn für die Stelle vorgesehen? Und dann wurde ihm gesagt 120.000. Und hätte er jetzt die 76 genannt, dann wäre auch klar gewesen, wo die Reise hingegangen wäre. Nämlich entweder er wäre als Kandidat nicht mehr ernst genommen worden, weil er sich deutlich unter Wert dieser Position verkauft hätte. Oder aber man hätte anhand dieser Zahl weiterverhandelt und wäre natürlich nicht auf 120.000 gegangen, die Stelle vorgesehen hätte. Zumindest wahrscheinlich.
Ja, und das bringt nochmal das Thema Motivation auch total auf den Punkt. Also ich glaube, das ist so wichtig, weil wenn ich dann so ein Gehalt nehme, mit dem ich eigentlich denke, das ist ein Traumgehalt, ja, und dann bin ich im Unternehmen und erfahre irgendwie auf dem Flur, dass mein Kollege aus der anderen Abteilung, der ähnliche Hierarchieebene arbeitet, ja, wie ich, ja, 30.000 Euro mehr verdient im Jahr.
Ganz genau.
Dann bin ich auf einmal von Motivation 10 auf Motivation 1.
So sieht's aus.
Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Also finde ich total interessant. Also du würdest wirklich empfehlen, die andere Gegenseite mit der Frage auch, die du genannt hast, welches Gehalt ist für diese Stelle vorgesehen, zuerst eine Zahl in den Raum stellen zu lassen.
Sagen wir mal so, bei Positionen wie diese hier, da ist es eben einfach deutlich geworden, wie stark das abweichen kann. Mhm. Ja, auch wenn man sich vorher informiert. Und wenn es jetzt relativ klar ist, was in einem Unternehmen gezahlt wird oder in einer Position gezahlt wird, dann ist es relativ okay, wenn man selber eine Zahl in den Raum wirft, auf die man dann eben geankert wird. Ja, das finde ich in Ordnung. Und das hat ja auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, mit selbstbewusstem Auftreten, wenn man sagt, ich stelle mir hier ein Gehalt von XY vor. Ich würde aber aus den anderen Gründen, die sind für mich einfach schwerwiegender, diese Gefahren, wenn man nicht wirklich sicher weiß, welches Gehalt ist für diese Stelle vorgesehen, dann ist die Gefahr, ich verkaufe mich entweder unter Wert oder ich schieße mich ins Aus, weil ich zu viel verlange, die ist einfach zu groß. Und deswegen würde ich immer versuchen zu sagen, können Sie mir bitte eine Zahl nennen, was ist für diese Stelle an Gehalt vorgesehen, von welcher Größenordnung sprechen wir hier? Und wenn mein Gegenüber geschult ist, dann werden sie versuchen zu sagen, sagen Sie uns doch erst einmal, was Sie sich für ein Gehalt vorstellen, ja? Dann werden sie den Ball an Partner in dem spielen. Und wenn ich mir zum Beispiel sehr unsicher bin, würde ich dann tatsächlich sagen, wissen Sie, ich bin hier in einer etwas unglücklichen Position. Ich interessiere mich wirklich sehr für diese Stelle. Sie sind mir als Unternehmen sehr sympathisch und dieses Gespräch hat mich darin wirklich bestätigt. Und ich würde mir ungern hier die Chance nehmen, hier anfangen zu können zu arbeiten, weil ich jetzt eine Zahl in den Raum stelle, mit der ich mich ins Abseits stelle. Und deswegen wäre es mir wirklich eine große Hilfe. Sie könnten mir zumindest eine Range nennen oder Sie könnten mir zumindest eine gewisse Zahl nennen, über die wir uns hier unterhalten können. Und dann kann ich mir überlegen, ob das für mich im Rahmen ist oder nicht.
Wow.
Überzeugt dich das?
Also, wenn ich mich jetzt so reinfühle auf die Gegenseite, mir würde es schwerfallen, dazu Nein zu sagen.
Genau.
Da ist halt dieses Argument der hohen Motivation. Und wenn ich diesen Menschen da vor mir wirklich im Unternehmen haben will, dann wäre ich an der Stelle wahrscheinlich emotional geknackt. Weil vor allem, was will ich dagegen sagen? Will ich dann sagen, ey, sorry, genau, das kann ich jetzt nicht machen, Sie müssen schon was sagen?
Naja, das geht schon, ne? Genau das, was du gerade sagst, habe ich schon erfahren. Also, dass mir dann jemand gegenüber sitzt, der sagt, tut mir leid, ich darf Ihnen das nicht sagen, ich muss von Ihnen hören, was Sie wollen, ja? Mhm. Weil das Argument ist dann natürlich, wir wollen ja wissen, wo Sie sich selber einordnen, damit wir wissen, wie motiviert Sie wären mit dem Gehalt, was wir Ihnen zahlen. Also, es ist schon auch ein Argument. Und Johannes, klar, das ist hier ein hochemotionales Thema. Und deswegen, gerade deswegen, weil das so ein brisantes Thema ist, bin ich dafür, dass man sich ein Stück weit nackig macht und sagt, wissen Sie was, ich bin hier wirklich in einer blöden Situation. Helfen Sie mir doch bitte. Ja, also den Appell einfach richten an den Dialogpartner, indem man einfach sagt, vielleicht können Sie mich hier ein Stück weit unterstützen und mir aus dieser misslichen Lage so ein bisschen raushelfen, weil, ja, weil das ist, hat was damit zu tun, aufrichtig zu sein. Und ich finde, es zeigt einfach Größe, wenn ich sage, ich bin hier gerade an einem Punkt, da bin ich einfach nicht, da komme ich einfach selber nicht weiter, da brauche ich Ihre Unterstützung.
Und es ist auch eine elegante Weise, das Spiel zu spielen.
Ja, auch. Absolut.
Von welchem Szenario gehen wir beide denn jetzt mal aus? Dass ich eine Zahl genannt bekomme oder dass ich eine Zahl nennen muss?
Nein, lieber Johannes, ich möchte jetzt, dass du mir eine Zahl nennst, denn ich möchte jetzt deine Formulierung ein bisschen mir anhören und dir ein Feedback dazu geben. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt eine, du wirst jetzt aufgefordert, ja, ich sage jetzt so, Herr Juncker, das ist alles ganz toll, was Sie uns bisher erzählt haben, das fand ich auch alles bisher sehr überzeugend. Jetzt geht's natürlich noch um die Frage der monetären Leistungen. Was würden Sie denn sagen, was stellen Sie sich so vor an Gehalt?
Ja, vielen Dank erstmal für das Feedback. Ich kann nur sagen, dass ich total motiviert bin, bei Ihnen anzufangen. Also ich finde, wir sind schon an einem guten Punkt. Und für die Stelle, über die wir gesprochen haben, mit denen Verantwortung, mit der Personalverantwortung, mit den Aufgaben und wenn ich meiner Berufserfahrung und mein Profil mit eindenke, dann halte ich ein Gehalt von 60.000 Euro brutto im Jahr für angemessen.
Okay, was sagst du selbst dazu?
Naja, bisschen wackelig. Ich war jetzt ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Aber das war ja auch geplant so. Also wir wollen ja, ja auch so ein bisschen, dass es wackelig genau ist und dass es was zu kritisieren gibt.
Ganz genau.
Ich denke, was ein Fehler war schon zum Beispiel, ist vielleicht schon so deutlich zu sagen, dass ich Lust habe, den Job zu machen. Das ist vielleicht schon zu viel. Ich würde sagen, es war keine Vollkatastrophe, aber es war auch nicht so gut, wie es sein kann.
Also das Wort Vollkatastrophe können wir hier komplett streichen. Das ist weit von der Vollkatastrophe entfernt. Ich würde dir allerdings recht geben, was dieses Thema Motivation angeht. Das würde ich an der Stelle noch nicht nennen, denn hier geht es jetzt um eine klare Positionierung. Hier geht es jetzt erstmal darum zu sagen, Folgendes stelle ich mir vor als monetäre Gegenleistung. Ja? Und konkret formuliert hättest du, also ich fand es sehr gut, dass du reingebracht hast, wenn ich meine Qualifikation berücksichtige, wenn ich meine Kompetenz berücksichtige. Ja? Und das ist das, was du jetzt auch nennen solltest in dem Zusammenhang. Also ich würde dir empfehlen, nimm dir aus dem Matching, was du vorbereitet hast, konkret zwei von den stärksten Argumenten raus. Das kann zum einen die Qualifikation sein, das kann die berufliche Erfahrung sein, das kann auch eine Kernkompetenz sein. Nimm dir das raus und sag, also anhand der Qualifikation und der beruflichen Erfahrung, die ich hier biete, halte ich ein Bruttojahresgehalt in Höhe von Betrag X für angemessen.
Okay.
Oder stelle ich mir das vor, ja? Oder wünsche ich mir? Das kannst du im Grunde genommen formulieren, wie du willst. Ich empfehle allerdings, nicht zu viel zu sagen, weil alles, was du jetzt an vielen Worten mit reingibst, macht die ganze Situation ein Stück weit schwammig. Und hier geht es darum, konkret jetzt mal sehr selbstbewusst auf den Punkt zu kommen und zu sagen, anhand meiner Qualifikation, beruflichen Erfahrung und Kernkompetenz, die mit dem Anforderungsprofil der Stelle zu 100% übereinstimmt, halte ich ein Jahresbruttogehalt in Höhe von 60.000 Euro für angemessen.
Okay.
Du kannst auch einfach nur sagen, ich stelle mir ein Jahresbruttogehalt in Höhe von 60.000 Euro vor. Punkt. Mhm. Und jetzt kommen wir mal zu einem ganz wichtigen Punkt, Johannes. Wenn du das genannt hast, kurz, knapp, präzise, schweig. Sag nichts mehr. Du machst den Reißverschluss, wunderbar. Genauso, hier geht es jetzt um das Thema Selbstbewusstsein, selbstbewusstes Auftreten. Hier geht es jetzt um das Thema Pokern. Wir kommen jetzt in das eigentliche Spiel. Das alles bisher war Vorgeplänkel. Jetzt geht es darum zu sagen, wenn ich diese Zahl nenne und die steht im Raum, was mache ich dann damit? Ne? Das ist so wie so ein Elefant, der plötzlich im Raum ist. Ja? Und jetzt geht es darum, dass du ganz selbstbewusst bist. Und jetzt nochmal zum Thema Mindset. Wenn du reingehst in dieses Thema, dann mach dir vorher klar, ich gehe in diese Verhandlung mit einem klaren Ziel, aber mein Ziel ist in erster Linie nicht diese Zahl zu erreichen, mein Ziel ist in erster Linie eine Einigung zu erzielen, denn ich bin ja da, weil ich den Job will. Das heißt, ich gehe in diese Verhandlung mit dem Ziel, eine gemeinsame Basis zu finden. Natürlich soll die für mich den bestmöglichen Ausgang haben. Also es soll für mich am nächsten an meinem Wunsch sein, wie es irgendwie geht. Aber das Ziel ist, sich zu einigen. Und ich gehe mit dem Mindset ran, ich sage sehr selbstbewusst und klar meine Zahl und dafür ist jetzt auch die Körpersprache eine ganz wichtige. Und zwar irrelevant, ob du am Telefon bist, im Zoom bist oder in Präsenz verhandelst. Es geht jetzt darum, bevor du diese Zahl nennst und nach Möglichkeit schon während des ganzen Gespräches, aber bitte ganz konkret auf jeden Fall in diesem Moment, mach deinen Rücken gerade, richte deine Wirbelsäule nochmal auf, heb den Kopf an, hab einen geraden Blick. Nicht wie ein Roboter, nicht steif, aber sei aufrecht in deiner Körperhaltung, auch damit du gut Luft bekommst, aber vor allen Dingen auch, damit du eine gute Präsenz hast. Halte den Blickkontakt, gerade wenn du die Zahlen nennst, halte den Blickkontakt zu deinem Gegenüber. Es geht hier nicht ums Anstarren, es geht hier nicht um Drohgebärden, aber es geht darum, dass du über deine Körpersprache nochmal versicherst, ich meine das, was ich sage, absolut ernst und ich stehe dahinter. Ich stehe dazu. Und dieses Schweigen, das ist ein ganz, ganz großes Stilmittel in der Rhetorik. Also Schweigen ist ein ganz machtvolles Instrument. Ich sage etwas und schweige dann und lasse diese Worte erstmal im Raum stehen. Und ich halte das aus. Und wir Menschen können Redepausen ganz schlecht aushalten. Wir neigen dann immer dazu, ins Blabla zu kommen. Diese unangenehme Stille im Raum, die wollen wir irgendwie totschlagen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du an dieser Stelle wirklich sagst, ich nenne meine Zahl und danach schweige ich erstmal und ich lasse das ganz bewusst wirken. Und du darfst dabei sanft lächeln, musst du nicht, finde ich aber netter, wenn du dabei so ein bisschen sanft lächelst, den Blickkontakt hältst und bitte nicht wie Bambi den Kopf schräg legen und Wimperklimper machen, ja, sondern es geht darum, wirklich eine Mimik einfach beizubehalten, die sagt, und das meine ich so.
Super, ja. Vielleicht ganz kurzer Schwenk aus einem Coaching, das ich gemacht habe. Da hat meine Coachie sich auch auf eine Gehaltsverhandlung vorbereitet und da ging es genau in die andere Richtung. Da hat die Person ihr den Arbeitsvertrag einfach hingelegt mit der Zahl, die da drin stand. Und dann hat sie den angeguckt und das hatten wir vorbereitet, diese Situation tatsächlich, weil sie das antizipiert hat, dass das passieren würde. Und sie sagte dann, ich bin irgendwie überrascht, ich habe mir was anderes vorgestellt.
Wow.
Ja. Und hat das einfach genau mit der Körperhaltung auch ausgesessen. Und diese 3-4 Sekunden danach, nachdem sie das gesagt hat, da nichts zu weiter zu sagen zu und das einfach mal im Raum zu lassen. Aber das hat sowas von gesessen.
Ja, das glaube ich sofort.
Weil das ganze Gespräch vorher lief ja total super. Also genau, was du gesagt hast. Die ganzen Kompetenzen waren auf dem Tisch. Also das war wirklich gut vorbereitetes Gespräch. Und dann ist es halt auch dieser Empathiegedanke mal super wichtig. Ich stelle mir einfach mal vor, was das auslöst beim Gegenüber, wenn die Person mich unbedingt haben will und wir schon einen unterschriftsreifen Arbeitsvertrag dahinlegt. Damit muss die andere Person dann auch mal umgehen.
Ganz genau. Super, dass du das sagst, Johannes. Und das ist genau das, was ich meine, diese Stille im Raum, die dann entsteht. Und die muss man selber aushalten. Das kann man wunderbar üben, indem man es wirklich mal einfach im Dialog mit jemandem, den man kennt, übt und dann wirklich lernt, ich halte das aus und ich verändere nicht meine Mimik, indem ich einknicke, einsacke körperlich, sondern ich bin da ganz selbstbewusst in dem, was ich tue. Und das ist ein enormes Stilmittel. Das ist genau sowas wie zu sagen, ja, darüber muss ich jetzt erstmal nachdenken. Und das so im Raum stehen lassen. Also, dass man nicht weder Ja noch Nein sagt, aber erstmal Betroffenheit signalisiert und sagt, also darüber muss ich erstmal nachdenken. Das ist jetzt nichts, was ich so, ja. Das hat eine unheimliche Wirkung. Aber wir wollen ja hier auch nicht dieses Spielchen zu weit treiben und einfach nur noch Wirkung erzielen, sondern ich bin da, weil ich ein aufrichtiges Interesse habe, diese Stelle zu bekommen. Und das bedeutet natürlich, dass ich reingehen sollte mit dem Mindset, ich möchte mich einigen. Und das heißt, dass ich nicht nur spiele und mein Gegenüber auch nicht als Gegner sehe, sondern dass ich es als Spiel verstehe im Sinne des Miteinanders. Wir tanzen ein bisschen miteinander um eine Zahl, die im Raum steht. Und wir versuchen uns aber zu einigen. Ja, also das ist mir ganz wichtig. Hier geht es nicht darum, Fronten aufzubauen und hart zu kämpfen. Hart verhandeln heißt nicht hart kämpfen. Hart in der Sache, weich im Persönlichen. Ja, also ich muss das schon auch trennen können, dass ich sage, ich stehe zwar für mich ein und mir ist das hier ganz wichtig, aber ich bleibe trotzdem noch ein Verhandlungspartner auf Augenhöhe, der auch zwischenmenschlich erreichbar bleibt. Weil ansonsten entsteht der Eindruck, wir kämpfen schon miteinander, bevor wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten. Und das wäre schade, weil dann geht auf beiden Seiten auch Vertrauen verloren, einfach im Vorfeld.
Super wichtig, dass du das nochmal sagst. Ich denke, bei all diesen Sachen ist eher so eine freundlich-positiv-offene Haltung im Grundsatz total wichtig. Ja, ja. Und dass ich nicht in so eine Boxhaltung reinkomme. Also nicht denke, ich muss jetzt die andere Seite besiegen. Auch ein klares Statement muss ja nicht heißen, ich respektiere die andere Seite nicht, sondern einfach nur in dem Punkt sind wir jetzt anscheinend nicht klar beieinander, aber wir sind trotzdem einander positiv zugewandt.
Und deshalb empfehle ich auch wirklich noch eine Frage. Also wir reden hier über Verhandlung. Verhandlung heißt ja nicht, ich nenne eine Zahl, kriege eine Antwort und fertig, sondern im Gegenteil, jetzt fangen wir an. Jetzt geht es los mit der Verhandlung. Ich habe eine Zahl genannt und die wird in der Regel erstmal abgelehnt oder erstmal in Frage gestellt zumindest, ja? Und jetzt gehe ich in die Verhandlung. Das heißt, jetzt bringe ich nochmal Argumente auf den Tisch. Jetzt lege ich nochmal nach. Jetzt gehe ich nochmal rein und wiederhole nochmal das Matching. Wiederhole nochmal Punkte aus meinem Kompetenz- und Qualifikationsprofil. Jetzt begründe ich quasi nochmal. Und mein Gegenüber darf jetzt sagen, was es daran vielleicht anders sieht oder anders bewerten würde oder wo es mir vielleicht zustimmt im Sinne einer Einigung. Und Erst wenn ich an dem Punkt bin, wo ich merke, hier geht's wirklich nicht weiter, dann empfehle ich wirklich nochmal auf die Metaebene zu gehen, aus dem Spielchen auszutreten und ganz klar zu sagen, okay, wissen Sie was, ich habe den Eindruck, an der Stelle kommen wir gerade nicht überein. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass wir hier gerade keine Einigung erzielen können. Und das finde ich wirklich unheimlich schade, weil ich wirklich nach wie vor ein großes Interesse habe an der Position und auch an Ihrem Unternehmen. Sie sind mir sehr sympathisch, ich fühle mich hier wohl bei Ihnen. Und es wäre einfach unheimlich schade, wenn das jetzt an diesem Punkt scheitern würde. Deswegen meine Frage an Sie, wie weit können wir uns hier jetzt einigen? Inwieweit können wir jetzt hier verbleiben, dass wir vielleicht nochmal einen Schritt aufeinander zugehen können? Also ich als Kandidat darf mein Gegenüber fragen, was können wir denn tun, um jetzt doch noch zusammenzufinden? Johannes, wir könnten jetzt ganz, ganz, ganz viele Konzepte hier auf den Tisch bringen, wie man erfolgreich verhandelt. Ich glaube, das wäre gar nicht so richtig zielführend. Ich hatte hier ein bisschen was vorbereitet noch zum Thema Verhandlungstechniken anhand verschiedener Verhandlungsmodelle. Das halte ich hier aber wirklich für gar nicht zielführend, weil wir gerade so schön konkret im Thema sind und konkret anhand dieses Beispiels arbeiten. Und da würde ich auch gerne mit dir weitermachen. Und anstatt jetzt hier dröge Theorie walten zu lassen, zum Beispiel das Harvard-Konzept. Ich möchte es einfach nochmal als Stichwort in den Raum schmeißen. Da kann sich jeder nochmal selber ergoogeln, wie man nach dem Harvard-Konzept vorgehen würde, im Grunde genommen nicht anders als das, was wir gerade alles miteinander besprochen haben. Ich würde vorschlagen, Johannes, wir gehen einfach mal rein in die Killerphrasen, in die Totschlagsargumente, in die Einwandbehandlung, dass wir da nochmal einfach so ein kleines bisschen zusammen in das Rollenspiel eintauchen, dass ich dich nochmal ein bisschen mehr fordere, anstatt dir hier viel zu erzählen, dass du nochmal ein bisschen mehr zu Wort kommst.
Let's do it. Grill mich gerne.
Yeah. Das machen wir jetzt. So, Johannes, bist du gut gewappnet? Hast du deine Körpersprache gut im Griff?
Also meine Körpersprache ist hoffentlich gut. Ansonsten bin ich, weiß ich nicht, wie ich gewappnet
bin.
Ich werde mich jetzt einfach auch mal versuchen, ein bisschen seltsam anzustellen bei diesem Rollenspiel.
Okay, dann versuch das mal. Das ist prima. Nehmen wir mal an, wir wären jetzt in der Gehaltsverhandlung drin und du hättest jetzt eine Zahl genannt und ich würde dann irgendwie sagen, also wissen Sie, das ist wirklich nicht in dem Budget vorgesehen.
Okay, was ist denn in dem Budget vorgesehen?
Ja, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Jetzt würde dein Gegenüber, was hast du jetzt für eine Zahl genannt? Sagen wir mal 60.000.
Ja, 60.000, ja.
60.000. Und nehmen wir mal an, dein Gegenüber würde jetzt sowas sagen wie, also wir hatten uns hier ein Maximalgehalt von 50.000 vorgestellt.
Oh, dann sind wir ja ein ganze Stück auseinander.
Mhm.
Was machen wir denn da?
Ja, nicht schlecht, Johannes. Du wendest schon alles an, was wir eben besprochen haben. Du stellst dich jedenfalls nicht blöd an. Okay, was machen wir denn da? Ist gar nicht schlecht. Und das ist wieder dieses Ziel der Einigung im Blick behalten. Ne? Und jetzt könnte ich natürlich sagen, also ich fürchte, da kann ich Ihnen gar nicht weiter entgegenkommen. Denn das ist eben das Budget, was für die Stelle vorgesehen ist. Und das ist eben das, was wir zahlen können für die Stelle. Inwieweit können Sie sich denn damit anfreunden, Herr Juncker?
Also das heißt, was Sie mir jetzt gesagt haben, 50.000, das ist Ihr maximales Angebot, das Sie mir geben können?
Also das ist das Angebot, was wir jetzt für die Stelle zahlen würden.
Mhm. Das, okay, und Sie können mir nicht entgegenkommen in Richtung meines Wunschgehalts von 60.000?
Also 60.000, da liegen wir bei einer Differenz von 10.000 Euro. Also das ist, wie gesagt, nicht drin. Wir müssen komplett nochmal in die Budgetnachverhandlungen gehen mit der Geschäftsleitung. Das ist im Moment wirklich alles, das können wir nicht machen.
Gut. Ich bin bereit, Ihnen auf jeden Fall ein Stück entgegenzukommen, wenn Sie mir auch ein bisschen entgegenkommen mögen. Also vielleicht können wir da einfach drüber sprechen, was in diesem Korridor möglich ist zwischen 60.000 und 50.000 auf Ihrer Seite.
Was wäre denn ein Vorschlag von Ihnen?
Naja, also 50.000, wenn das jetzt der Ausgangspunkt ist, von dem wir sprechen, das wäre jetzt für meinen Wunsch zu wenig. Das ist nicht das, was ich mir vorstelle, das habe ich aber auch schon gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch noch über einen Firmenwagen sprechen können. Wir könnten zum Beispiel auch noch darüber reden, dass ich zusätzliche Urlaubstage bekomme. Wir könnten über Urlaubsgeld reden, wir könnten über Weihnachtsgeld reden, wir könnten über andere Leistungen, die Ihr Unternehmen anbieten kann, reden. Vielleicht können Sie mir da in die Richtung ein paar Vorschläge machen.
Wissen Sie, das Hauptproblem, was ich so im Kopf habe, ist, dass zum einen natürlich das Budget festgelegt ist auf diesen Betrag, den ich Ihnen bereits genannt habe. Und das andere ist eben, dass natürlich, wenn wir jetzt bei Ihnen schon zu Beginn die Ausnahme machen und Ihnen schon mehr zahlen, dass dann natürlich gleichgestellte Kollegen, die eben entsprechend auf 50.000 Euro bezahlt werden, dass es denen gegenüber dann natürlich nicht mehr fair ist, nicht mehr im Rahmen ist. Also ich hoffe, dass Sie das Problem da auch verstehen.
Also Ihr Bedenken ist, dass wenn Sie mir ein bestimmtes Gehalt zahlen, das außerhalb des Budgets ist, dass ich dann mehr verdiene als die Kollegen, die jetzt im Unternehmen sind?
Mhm, genau.
und dass sich das unfair anfühlen könnte für die, wenn die das herausfinden.
Ja, genau. Mhm.
Okay, ist das denn offen? Sind die Gehälter in Ihrem Unternehmen offengelegt?
Nein, eigentlich nicht, aber Sie wissen ja, wie das ist. Der Flurfunk treibt es dann weiter und dann kommt es eben doch irgendwo mal zur Sprache.
Also von mir erfährt es keiner, das steht ja auch im Arbeitsvertrag.
Okay. Johannes, Chapeau, du bist gar nicht schlecht, wirklich. Gar nicht schlecht. Also, ich habe jetzt hier so ein paar Totschlagsargumente angeführt, die natürlich unheimlich unfair sind. Das sind so tatsächliche Killerphrasen, die dir gar nicht mehr wahnsinnig viel Verhandlungsspielraum lassen. Ich finde, du hast dich toll geschlagen. Du hast sofort deine Alternativen mit eingebracht, ja. Du hast sofort mit eingebracht, dass du also da absolute Verschwiegenheit siehst, dass du da nichts weitertragen würdest. Und du bist wirklich am Ball geblieben, in der Verhandlung geblieben. Das ist wirklich super. Und das ist der Grund, warum wir uns vorbereiten sollten, ja, damit wir in solchen Momenten nicht sprachlos sind. Was du noch hättest sagen können, ist bezüglich der Zahl, die im Raum steht. Ne? Diese 50.000 stehen ja immer noch im Raum. Und dann habe ich sogar noch dreisterweise gesagt, dass es Kollegen im Unternehmen gibt, die in den laufenden Positionen...
Du warst wirklich dreist. Was für eine Frechheit.
Ja, wirklich sehr dreist.
Ich hatte wirklich, während du geredet hast, das Gefühl, okay, für euch habe ich keine Lust zu arbeiten.
Ja, genau. Wir wollen ja hier auch ein Stück weit den Worst Case spielen. Also was du noch hättest sagen können, zum Beispiel, wenn es jetzt nicht ganz so drastisch wäre und man würde wirklich merken, das Gegenüber ist verhandlungsbereit auch, dass du hättest sagen können, okay, bevor wir hier auseinandergehen und keine Einigung erzielen, wäre ich bereit, mich auf ein niedrigeres Gehalt für die Dauer der Probezeit einzulassen. Mhm. Dass man sagt, also in den ersten 6 Monaten halten wir diesen Betrag fest, legen aber im Arbeitsvertrag fest, dass wir nach 6 Monaten neu über das Gehalt verhandeln und dass wir dann auch direkt eine neue Zahl nennen, die ebenfalls schon im Arbeitsvertrag festgelegt ist. Und dann, dass wir in Etappen weitergehen und sagen, nach dem ersten Jahr der Betriebszugehörigkeit führen wir das erste Mitarbeiterjahresgespräch und haben für dieses Gespräch bereits Zahl X im Arbeitsvertrag festgehalten. Und wenn Sie mit meiner Arbeitsleistung zufrieden sind und ich mit den Konditionen der Stelle zufrieden bin, dass wir dann eben sagen, wir gehen den Weg gemeinsam weiter und dann eben zu den im Arbeitsvertrag festgelegten Zahlen. Das ist deshalb ganz wichtig, weil wenn du etwas besprichst in einem Vorstellungsgespräch, in einer Gehaltsverhandlung und du hältst es nicht schriftlich fest, erinnert sich hinterher keiner mehr dran. Mhm. Ja, also ohne jetzt jemandem bösen Willen unterstellen zu wollen, es ist immer sicherer für beide Seiten. Man hat das ganz klar im Arbeitsvertrag mit aufgenommen, dass eben nach Zeitpunkt sowieso der Betrag X als Gehalt festgelegt wird.
Mhm. Okay. Die Frage wäre dann natürlich jetzt mit dem Argument, also was du ja jetzt gemacht hast, ist immer wieder auf dieses Budgetargument zu verweisen. Mhm. Das wäre ja damit auch nicht aufgelöst. Ne? Also da kommen wir dann im Grunde nicht weiter. Also wie du verhandelt hast aus Sicht des Unternehmens ist natürlich auch total schwierig, weil du hast ja praktisch mir ein Ultimatum fast schon gestellt. Ich konnte ja gar nichts mehr machen, außer sagen, ich komme entgegen. Aber du hast gesagt, eigentlich kann ich gar nichts machen, weil ich kann nicht mehr zahlen als meinen Mitarbeitern und das Budget ist begrenzt auf das Punkt.
Ganz genau. Und deshalb heißt das auch Killerphrase, Totschlagsargument. Yeah. Ne? Weil das sind eben genau diese Argumente, die dich in die Situation bringen, ja, da kann ich irgendwie gar nichts machen. Also wenn die sagen, mehr ist nicht drin und das ist das Budget, was festgelegt, was soll ich dann da machen? Friss oder stirb, ne? Das kann ich annehmen oder nicht. Ich empfehle dir, nimm das nicht ganz so ernst. Denn das ist ein Totschlagsargument, um das Gegenüber zum Schweigen zu bringen. Jetzt musst du auch sehen, das machen natürlich nicht alle so knüppelhart. Nicht jeder bringt sofort so ein Totschlagsargument und bringt sein Gegenüber damit zum Schweigen, weil auch das Unternehmen hat ja ein großes Interesse, sich mit dir zu einigen, weil die wollen dich ja eigentlich haben. So, und deswegen werden sie den Teufel tun, dich sofort mit einer Killerphrase abzuschmettern. Aber das kann eben passieren, ja? Mhm. Und mir ist einfach wichtig, dass du im Hinterkopf behältst, lass dich davon nicht irritieren, von sowas. Lass dich nicht sofort aus der Bahn werfen und guck einfach mal, was da noch drin ist. Denn der Punkt ist der, wenn dir jemand mit so einem Totschlagsargument gegenübersteht, hast du nur 2 Möglichkeiten. Du kannst sagen, ist okay, dann halt nicht. Oder du versuchst zu verhandeln. Und ich würde dir empfehlen, du hast nichts zu verlieren. Versuch immer zu verhandeln. Geh immer noch mal rein und sag, okay, was können wir, also das, was du gemacht hast, ist super. Einfach fragen, ja, was können wir denn da jetzt machen? Das ist wirklich schade, weil du hättest nochmal nachlegen können und sagen können, sie werden ja sicherlich auch Verständnis dafür haben, dass ich für die Arbeitsleistung, die ich einbringe und für meine Qualifikation, die ich einbringe, meine Kompetenz, die ich hier mit einbringe, eine monetäre Gegenleistung erwarte auch und mir auch wünsche, die mich eben entsprechend zu einer Arbeitsleistung motiviert. Ja, also dass du nochmal auf deine Ebene gehst und wirklich nochmal das Gegenüber mitnimmst und einfach nochmal fühlen lässt, wie die Situation für dich aussieht. Denn auch das ist ja eine Aufforderung, nochmal in die Verhandlung zu gehen. Was du immer auch machen kannst, ist zu sagen, also wissen Sie, ich bin auch gerne bereit, wir scheinen ja hier über meine Qualifikation und Kompetenz für die Stelle einig zu sein. Ich bin also auch gerne bereit, mit den entsprechenden Entscheidern da nochmal in die Verhandlung zu gehen. Da können wir gerne gemeinsam nochmal einen Termin vereinbaren und gehen dann nochmal gemeinsam in die Verhandlungen, denn bisher haben Sie den Eindruck erweckt, dass Sie doch großes Interesse hätten, mit mir zusammenzuarbeiten.
Jetzt wäre für mich so die Frage, wo ist der Punkt gekommen, wo ich die Reißleine ziehe? Ne? Also wo ich dann eben auch sage, also jetzt reicht's mir langsam.
Ja. So ein bisschen. Ja, das ist der Punkt, den wir vorhin schon angesprochen haben. Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt hier wirklich alles versucht und ich sehe, die wollen einfach nicht, dann muss ich mir die Frage stellen, wie viel bin ich mir wert? Will ich wirklich mich hier unter Wert verkaufen lassen und will ich wirklich das so hinnehmen, wenn ich weiß, ich bin mit diesem Gehalt nicht glücklich? Da musst du und deswegen sind deine drei Zahlen so wichtig, dein Verhandlungsspielraum. Du musst wissen, wie weit will ich runtergehen? Inwieweit will ich mich runterhandeln lassen? Inwieweit merke ich Verhandlungsbereitschaft auf der Gegenseite, dass die mir sagen, wissen Sie was, Herr Juncker, wir kommen Ihnen gerne entgegen und lassen Sie uns nach der Probezeit nochmal über das Gehalt neu verhandeln. Und nach einem Jahr das können wir im Arbeitsvertrag festlegen. Wenn solche Signale gesendet werden, dann weißt du, hier ist ein fairer Umgang möglich. Ja, und dann bin ich bereit, mich darauf einzulassen. Also kenne deine drei Zahlen. Mach dir klar, wo ist meine Schmerzgrenze. Wenn du merkst, dein Gegenüber lässt dich einfach überhaupt nicht raus aus der Nummer, die setzen dir eine Zahl vor und sagen, friss oder stirb, dann musst du dir die Frage stellen, ist es mir das wert? Ist mir diese Stelle das wirklich wert? Und dann würde ich sowas sagen wie, wissen Sie was, ich fürchte, wir werden uns hier nicht einig, ich muss darüber nachdenken.
Mhm, total gut. Und ich merke auch schon, jetzt gerade, wo du es nochmal erwähnst, ich hatte mir ja drei Zahlen im Kopf überlegt. Mhm. Ne? Und das eine war jetzt, sagen wir mal, einfach 60.000. Ich habe jetzt mal gesagt, das andere ist 52.000 als absolutes Minimum, wo ich noch motiviert diese Stelle machen würde. Und da bin ich ja dann gar nicht so weit entfernt von dem, was diese Person mir genannt hat. Das heißt, da kann ich auch mit einem ganz anderen Entspannung in eine Verhandlung gehen, weil ich weiß, ich werde mein Minimalziel wahrscheinlich schon erreichen. Auf diese 52 werde ich sie entweder schon kriegen oder sie wird mir irgendwelche Zusatzleistungen geben, die dann dahin führen oder... Also da bin ich ja dann viel entspannter. Wenn ich jetzt nur diese eine Zahl gehabt hätte, dann hätte sich das auch wie so eine unlösbare Aufgabe angefühlt jetzt.
Genau, ganz
genau. Und ich glaube, allein aus diesem psychologischen Grund, da tun wir uns ja selbst mit einem Gefallen, dass wir uns diese drei Zahlen in den Raum stellen.
Total. Und was du auch gemacht hast, ist ja sofort auf die Alternativen zu gehen. Also das war für dich auch hilfreich, dass du vorher dir überlegt hast, Firmenwagen vielleicht oder mehr Urlaubstage oder was. Du warst nicht sprachlos. Mhm. Du standest nicht mit dem Rücken zur Wand und konntest nicht mehr handeln, sondern du warst immer noch handlungsfähig. Weil du noch Verhandlungskriterien hattest, über die gesprochen werden konnte. Mhm. Ja, deswegen ist diese Vorbereitung so unheimlich wichtig.
Super. Ich denke, das war schon ziemlich hilfreich tatsächlich. Was wäre dir noch ganz wichtig, dass wir in der Folge noch drauf eingehen?
Mhm. Ich überlege auch gerade nochmal, vielleicht die Don'ts. Also vielleicht, was solltest du, wie solltest du auf keinen Fall argumentieren? Ja, also wie solltest du deinen Gehaltswunsch nicht rechtfertigen?
Ja, das war auch eine Frage, die ich habe mal so ein bisschen im Büro auch rumgefragt und auch auf Instagram, was wären so Sachen, die zum Thema Gehaltsverhandlungen interessieren und überwiegend war genau das, was sind so die drei typischen Superfehler, also was sind so die drei Sachen, die ich auf keinen Fall machen darf.
Mhm. Ich gebe mal sofort das erste rein, was mir einfällt. Jemand sagt, für die Stelle ist ein Budget von 50.000 vorgegeben und du sagst, okay, einverstanden. Okay, also das solltest du unter keinen Umständen machen, weil wenn dein Gegenüber dir eine Zahl nennt, dann heißt das, das ist jetzt die Verhandlungszahl. Das ist der Verhandlungsspielraum. Also das ist das, worüber wir jetzt reden. Sag niemals, okay, machen wir. Also weißt du warum? Du merkst es selber, ne? Du grinst schon. Warum? Also zum einen sieht es aus wie, ich bin so verzweifelt, ich nehme alles, was ihr mir sagt. Oder aber ihr setzt hier das Minimum an und ich sage sofort, ich nehme das an, weil ich mir selber nicht mehr wert bin oder weil ich weiß, dass ich woanders auch keine Chancen habe. Also es ist so oder so eine totale Milchmädchenrechnung. Und außerdem solltest du schon auch zeigen, was du für eine Persönlichkeit bist, dass du für dich einstehen kannst, dass du auch in der Lage bist, Diskussionen mal zu führen, dass du auch in der Lage bist, dich auch durchzusetzen gegebenenfalls, ja. Also sieh diese Zahl immer ein Stück weit als Verhandlungsspielraum an, okay?
Absolut, okay, super, super guter Tipp.
Das nächste wäre sowas wie, oh ja, mein Lieblingsthema, der Konjunktiv. Immer wenn es ums Thema Vorstellungsgespräch geht, dann bespreche ich mit meinen Klienten, dass sie unbedingt den Konjunktiv streichen sollten, weil der Konjunktiv ist mein größter Feind im Vorstellungsgespräch. Ich sollte niemals mich selber relativieren über meine Sprache oder über meine Körpersprache. Also weder verbal noch nonverbal sollte ich irgendeinen Zweifel an mir oder an dem aufkommen lassen, was ich gerade gesagt habe. Und Konjunktiv ist immer, also ich könnte mir vorstellen, wenn sie mir vielleicht zahlen würden, dann wäre ich gegebenenfalls glücklich damit. Ja, nein, bitte nicht. Sag ganz klar, ich stelle mir ein Gehalt in Höhe von XY vor, Punkt. Klare Sprache, das heißt nicht Härte anwenden, das heißt einfach nur Klarheit, ja? Mhm. Und dann so ein drittes Ding ist auch dieses, dieses Argument, was häufig genannt wird, erstaunlicherweise ganz häufig genannt wird. Naja, aber das ganze Leben ist so teuer und ich habe jetzt bestimmte private Ausgaben, die ich stemmen muss und deswegen muss ich das und das Geld jetzt verdienen. Das ist nicht das Problem des Arbeitgebers, was du für Privatsachen bezahlst. Und das ist auch nicht das Problem des Arbeitgebers, dass das Leben teurer wird. Für den Arbeitgeber wird das Leben auch teurer, für das Unternehmen wird das Leben auch teurer. Die Kosten steigen ja im Allgemeinen, nicht nur für dich als Arbeitnehmer. Ja, also argumentiere immer mit deiner Leistung, argumentiere immer mit dem Mehrwert, den du ins Unternehmen einbringst, aber argumentiere nie mit deinen Privatsachen, was du alles bezahlen musst. Erstaunlicherweise wird das häufig so gemacht.
Ja, total. Also ich glaube, der Grund dafür ist, dass eben dieses Hineinversetzen ins Gegenüber ausbleibt. Also die Menschen sind da sehr kurz gedacht, meine Bedürfnisse, das brauche ich, deswegen will ich mehr Geld und das sage ich.
Genau.
Es ist aber super wichtig und da, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, denke ich, auch wirklich in die Wünsche dieser Gegenperson mal reinzugehen, weil das Ganze ja eine emotionale Geschichte ist, ne? Und was sendet das für eine Nachricht dem Gegenüber, wenn ich sage, ja, ich habe jetzt ein Kind bekommen und ich muss Windeln kaufen oder was hat das mit der Arbeit zu tun?
Genau, genau. Johannes, super gut, dass du das nochmal einbringst. Das ist auch etwas, was ich in der Vorstellungsgesprächsvorbereitung immer wieder betone. Nehmt mal die Perspektive des Gegenübers an. Versetzt euch mal in die Lage des Gegenübers. Das ist ganz wichtig, um euer eigenes Mindset gut aufzustellen. Denn was will denn das Unternehmen? Was sehen die in euch? Und das Unternehmen sieht in erster Linie nur, welchen Mehrwert bringt mir dieser Kandidat? Und das ist die einzige Frage, die ich wirklich beantworten muss. Wer bin ich? Was kann ich? Was kann ich für euch tun?
Ja. Oder welches Problem löse ich für euch?
Welches Problem löse ich für euch? Welchen Mehrwert bringe ich euch? Ja, Problem lösen heißt ja einen Mehrwert bringen. Ja?
Genau.
So. Und am Ende geht's immer ums Geld. Also wie viel Geld bringe ich dem Unternehmen ein, im Grunde genommen?
Ja.
Und das solltest du im Hinterkopf haben. Und das interessiert niemanden, ob du Windeln kaufen musst oder ein Auto abbezahlst oder weiß der Geier was. Das interessiert einfach nicht. Mhm. Ja. Die einzige Frage, die interessiert ist, wie viel spielst du mir ein?
Hm. Ja. Und da sind wir wieder so beim Thema Mindset und Glaubenssätze, denke ich. Und da, ich glaube, genau über diese Denke, zu dieser Denke, dieses Mindset haben viele eine extrem krasse Abneigung, das einzunehmen, weil das in vielen Berufen ja auch unglaublich unfair bezahlt ist. Also ich denke jetzt einfach mal an Pflege oder an alle sozialen Berufe.
Ja.
Da ist es ja unglaublich schwierig, den wirtschaftlichen Faktor in dem zu bemessen, was ich da an Vergütung bekomme, weil ich leiste ja unglaublich viel mehr als das, was die Gesellschaft entschieden hat, was ich für diesen Job bekommen soll.
Absolut.
Und da wird ja auch oft nach angelehnt an Tarif bezahlt und so weiter. Und da glaube ich dann, ich habe überhaupt keine Spielräume, was übrigens nicht stimmt. Nur mal als Mythosentzauberung.
Ja, ich weiß. Nach oben hin. Nach unten sind die gebunden, aber nicht nach oben. Man darf sehr wohl nach oben noch rausverhandeln, ne?
Richtig.
Von wegen tarifgebunden, ja, ja.
Genau, genau. Aber da ist es, glaube ich, auch total wichtig. Und sei es nur für dieses Spiel, ne? Einfach mal zeitweise auch in diese Denke reinzukommen. Auch wenn es schwierig ist, vielleicht mit den eigenen Werten das kurzzeitig auszuhalten.
Total, aber das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das sage ich meinen Klienten auch immer wieder. Wir reden hier nicht von einer Liebesbeziehung, die ich eingehe. Wir reden hier von einem Vertragsverhältnis. Ich arbeite für jemanden und der nimmt meine Arbeitsleistung in Anspruch. Natürlich spielt Sympathie hier eine große Rolle, es ist ein ganz wichtiger Faktor. Aber das ist keine private Beziehung, die ich eingehe. Es ist eine Geschäftsbeziehung, die ich eingehe, wenn ich in ein Arbeitsverhältnis eintrete. Mhm. Und das ist etwas, das man im Hinterkopf behalten muss. Und das hat gar nichts mit Härte zu tun oder mit der Persönlichkeit, die man hat oder so, sondern das ist einfach ein Fakt. Das ist keine Liebesbeziehung, das ist keine Freundschaft, über die wir uns unterhalten. Das ist einfach eine Geschäftsbeziehung. So muss man das einfach sehen. Okay, so, Johannes, was du auch nicht machen solltest, das vielleicht noch einfach sagen, nein, und das stehen lassen. Ja, also ganz trocken, jemand sagt dir eine Zahl und du sagst, nee, will ich nicht. So, weißt du? Also, ja, ich habe alles schon gehört, ich weiß, du lachst, ich muss auch immer innerlich lachen, aber das ist, gibt nichts, was es nicht gibt. Also versuch bitte immer weiter zu verhandeln, okay? So, das sind so die gröbsten Schnitzer. Fällt dir noch einer ein oder hast du noch eine Frage dazu?
Also ich glaube, wenn ich die Dinge vermeide, über die wir jetzt gesprochen haben oder die du genannt hast, und wenn ich mich so vorbereite, wie wir es gemacht haben, dann bin ich eigentlich schon auf einem ganz guten Weg. Das ist ja auch schon eine Menge. Also was wir jetzt gerade so besprochen haben, das ist ja schon eine Menge an Vorbereitung. Und eine Sache vielleicht noch. Ich glaube, und das betrifft Verhandlungen in einem Unternehmen, also wenn ich schon in einem Job bin, genauso wie Verhandlungen auf einen neuen Job. Wenn es nicht zu einer Einigung kommt, dann haben viele, also viele haben das Gefühl, bei einer Gehaltsverhandlung geht es um alles oder nichts, Leben oder Sterben. Und es kann auch ein Ausgang von einem Gespräch sein, dass man sich heute noch nicht einigen konnte. Das vielleicht noch mal im Kopf zu haben. Es ist nicht notwendig, dass das Gespräch abgebrochen werden muss und sagen, okay, jetzt reden wir nie wieder miteinander. Sondern ich kann auch sagen, ich glaube, wir kommen heute nicht mehr zusammen. Ich möchte aber gerne noch mal über Ihr Angebot nachdenken. Wollen wir einen weiteren Termin vereinbaren? Also ich kann mir auch noch mal Zeit erbitten. Absolut. Es muss nicht, wenn eine Gehaltsverhandlung nicht zu einem Ergebnis führt, muss es nicht heißen, dass das Spiel vorbei ist. Das wollte ich noch sagen. Ich glaube, und das ist auch noch mal wichtig im Hinterkopf zu haben, dass man nicht so in so ein Stress gerät von wegen, es muss es auf jeden Fall sofort klappen.
Ganz genau. Das ist nämlich dieses Mindset, was die meisten haben, wenn sie in Vorstellungsgespräche gehen. Das ist das Gleiche, wie sie haben, wenn sie in Gehaltsverhandlungen gehen, dass sie glauben, alles oder nichts. Und ich bin hier derjenige, mit dem gemacht wird und ich darf nicht selber machen, ich darf nicht selber agieren. Also das ist so ein Stück weit dieses Über-Unterordnungsverhältnis und dieses Bittsteller-Verhältnis, was man einnimmt, ganz automatisch. Und das ist so schade, weil darüber reden wir nämlich nicht. Wir sind hier Verhandlungspartner auf Augenhöhe, wir sind Dialogpartner, wenn wir in so ein Gespräch gehen. Und das bedeutet, auch ich darf sagen, Leute, für heute sehe ich da ehrlich gesagt keine Einigung. Ich schlage vor, dass wir uns darüber nochmal zu einem anderen Zeitpunkt unterhalten. Können wir da vielleicht direkt einen Termin vereinbaren? Das darfst du genauso sagen, wie dein Gegenüber das auch sagen darf.
Super. Ich denke, also es war jetzt auch eine ganz schön lange Folge. Und wir haben ganz schön viel besprochen, viele Details, viele Facetten und auch Perspektiven in das Vorstellungsgespräch. Ich glaube, da gibt es ganz schön viel zu verarbeiten für unsere Zuhörenden. Aber ich denke, es ist eine sehr gehaltvolle Folge geworden.
Ich denke auch, Johannes, wir haben eine ganze Menge miteinander besprochen. Ich freue mich auch drauf, wenn wir gleich nochmal weiterreden zu dem Thema, was ist eigentlich die Besonderheit beim Thema Gehaltsverhandlungen für Frauen. Aber ich denke, für diese Folge haben wir schon ganz gut was auf den Tisch gebracht und bestimmt auch ganz viel Hilfreiches zusammenstellen können für unsere Klienten, dass die sich in Zukunft dann ein Stück weit besser vorbereitet fühlen, wenn es in die nächste Gehaltsverhandlung geht. Ich sag an der Stelle auf jeden Fall, ich wünsche allen toi 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 viel Glück, und für alle, die sich immer noch unsicher sind, kommt einfach ins Inquar Coaching. Ich stelle euch gerne auf gute Füße, was die nächste Gehaltsverhandlung angeht.
Vielen Dank, Marisa. Danke für deine Expertise, deine Zeit und dass wir in dieses wichtige Thema mal so richtig tief reingegangen sind.
Sehr, sehr gern, Johannes. Hat Spaß gemacht mit dir.
Auf jeden Fall, wie immer.
Wie immer.
Und noch ein anderer Tipp an der Stelle, wenn ihr Lust habt, wir sind dieses Jahr bei den Karrieretagen. Das Inqua-Institut ist dieses Jahr bei den Karrieretagen unterwegs. Das ist eine Jobmesse.
Ich auch.
Du auch, genau. Du bist in Hannover dabei. Schaut euch gerne auf der Webseite der Karrieretage und auf unserer Webseite www.inqua-institut.de unter Events mal an, zu welchen Karrieretagen wir zu Gast sind. Wir sind da mit Schnuppercoachings, mit CV-Checks, mit Vorträgen. Da könnt ihr mit mir, mit Marisa, mit anderen Mitarbeitenden des Inqua-Instituts und anderen Coaches ins Gespräch kommen, um euch eben vorzubereiten auf zum Beispiel sowas wie eine Gehaltsverhandlung. Es sind zwar nur kurze Schnuppercoachings, aber um mal sich kurz zu sortieren, reicht es aus. Und vielleicht gibt es ja dann die Lust, mal ein richtiges Coaching sich zu gönnen über einen längeren Zeitraum. Wir sind dieses Jahr noch in Hannover, Hamburg, Stuttgart, Köln, Nürnberg und Dortmund. Und alle weiteren Infos findest du auch auf www.karrieretage.org. Entschuldigung, karrieretag.org, ohne E. Marisa, ich danke dir nochmal ganz herzlich für die Folge heute und ich sende dir wunderschöne Grüße nach Bad Harzburg. Bis bald.
Herzlichen Dank, lieber Johannes. Liebe Grüße zurück nach Berlin und bis bald. Ciao.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, Coachgeflüster auf der Podcast-Plattform deiner Wahl zu bewerten und weiterzuempfehlen. Du findest uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und auf www.inqua-institut.de/podcast. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inqua-Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit Studio News & Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker. Musik Jonathan Boyle.